Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 36. Ein König mit Gefühl. Von Michael Streck aus Stern Nummer 38 vom 15.09.2022. Gelesen von Michael May. Die Queen stand für Kontinuität. Nun muss ihr Sohn die Monarchie verändern. Dafür könnte Charles III. Genau der Richtige sein, auch dank der Frau an seiner Seite. Am Tag nach dem Tod der Mutter auf Schloss Balmoral, der König war soeben in London gelandet und mit der Staatskarosse zum Buckingham Palace gerollt, erlebte der neue Monarch, was es heißt, Monarch zu sein. Ein Choral hob an, ungehört seit mehr als 7 Jahrzehnten, »God save the King« aus vielen Kehlen. Er galt tatsächlich ihm, Charles III., der erkennbar gerührt an den Menschen entlangschritt und Hände schüttelte und Blumen bekam. Ausdruck seiner Nahbarkeit und zugleich Albtraum aller Personenschützer. Eine überschwängliche schmatzte ihm sogar einen Kuss auf die rosige Wange. Charles auf dem Weg in ein neues und zugleich vertrautes, weil streng protokollarisches Leben. Weltweite Kondolenzbekundungen, die erste Rede an die Nation, Antrittsbesuch der Premierministerin Liz Truss im Palast, die nur Tage zuvor bereits einen Antrittsbesuch bei der Queen in Balmoral absolviert hatte. Deren letzte Amtshandlung im Übrigen, ehe die ewige Königin am Donnerstag vergangener Woche friedlich verschied. So schloss sich ein Kreis, um sich gleich wieder aufzutun. Eine neue Bewohnerin in der Downing Street und ein neuer Bewohner im Buckingham Palace, die wenig verbindet, außer, tja, einer Kaskade von Problemen und Sorgen vor der Haustür. Corona und der Ballast des Brexit lähmen die Wirtschaft. Putins Krieg treibt Energiepreise und Inflationsrate in nie erlebte Höhen. Das Wort vom Winter of Discontent grassiert pandemisch wie in den elenden 70ern. So geht das mal los. Gleich zu Wochenbeginn machte sich der neue König auf Reisen durch sein Reich. Erst Schottland, dann Nordirland und Wales. Eine Goodwill-Tour durch die Problemprovinzen. Trauer und Tränen um die Queen. God bless her. Und eine Gefühlsachterbahn. Staffelübergabe an deren Sohn. God save the King. Man muss sich erst gewöhnen an die neue Lyrik der Hymne. Die alte war schließlich über Dekaden ein Ohrwurm und Verneigung vor einer Jahrhundertfigur. Am 19. September wird sie beerdigt. Von nun an King. Charles der Dritte. Allein die Wahl des Namens ist ungewöhnlich, weil seine Vorgänger, die Herren Charles I und II, während des englischen Bürgerkriegs ausgesprochen unglücklich amtierten und Nummer I sogar seinen Kopf verlor. Geschichte. Die Welt kennt Charles nun mal als Charles. Obwohl seine Titelsammlung schon zuvor auf keine ordinäre Visitenkarte passte. His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Earl of Chester, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Lord of the Isle, Baron of Renfrew und Prince and Great Steward of Scotland. Die hat er nun abgegeben an die nähere Sippschaft. Der Prince of Wales heißt künftig William. Und Charles, nach 73 Jahren, ganz schlank, King. Nicht nur er hatte viel Zeit gehabt, sich an der Seitenlinie für die Rolle als König warm zu laufen. Ähnliches gilt für uns alle. Charles, sagte Tina Brown, die Autorin des Bestsellers The Palace Papers, dem Stern, sei wie ein offenes Buch. Wir wissen mehr oder weniger alles darüber, was Charles denkt. Zumindest mehr als weniger. Wobei man relativieren muss, dass als Referenzgröße stets die Queen herhalten muss, von der man bis zu ihrem Ableben weniger als mehr wusste. Richtig ist, dass Charles, ähnlich wie die Mama, gefühlt auch immer da war. Er übernahm Jahr für Jahr mehr Aufgaben von der Mutter. Er war Schirmherr oder Präsident von 400 Organisationen. Er schrieb Bücher, darunter ein Kinderbuch. The Old Man of Locknagger. Er ist bekanntlich interessiert an Zeitgeschehen, Klima, Nachhaltigkeit, Architektur und Kunst und neigt längst nicht mehr zu jener Art von intellektueller Selbstüberschätzung, wie zu der Zeit, als er dem Künstler Lucian Freud ein selbstgemaltes Aquarell im Tausch gegen ein Freud-Original anbot, was der dankend ablehnte. Wir sprechen von der Königin gern als Konstante unseres nationalen Lebens, aber abgesehen von ihr ist er länger auf der Bühne als jeder Politiker, sagt der Windsor-Experte Robert Hartman. Ein langer und steiniger Weg war's. Jahrzehnte im Schatten der überlebensgroßen Mutter, belächelt als ein Prinz von der traurigen Gestalt, bespöttelt und zeitweise von seinen Landsleuten regelrecht verachtet nach dem Tod von Diana, der Prinzessin der Herzen. Ihm flogen die Herzen nie zu. Charles musste sich Zuneigung hart erarbeiten, von Geburt an. Erstgeborener Sohn der Queen, entbunden am 14. November 1948 im Buckingham Palace, die Kindheit und Jugend freudlos und entbehrungsreich, auch weil das Verhältnis zum Vater Philipp, vorsichtig ausgedrückt, schwierig war und blieb. Prinz Philipp sah den Sohn in dessen ersten Lebensjahren selten, weil er militärischen Dienst im Ausland schob, und wenn er ihn sah, erschöpfte sich die Beziehung eher in Anweisungen und Erwartungen, die der Junge nicht erfüllen konnte. Die Eltern schickten ihn mit 7 aufs Internat nach Chiem, wo er unter Heimweh litt. Trost und Wärme fand er bei seiner Großmutter, Queen Mum, und der Nanny. Ein paar Jahre später wurde er auf die Eliteschule Gordonstown expediert, eine auf Drill gepolte Erziehungsanstalt unter dem Regiment des aus Deutschland exilierten Salem-Gründers Kurt Hahn. Das Bullying dort, erzählte sein Klassenkamerad John Stoneborough später, war brutal und regelrecht institutionalisiert. Charles selbst vertraute sich Jahrzehnte später dem BBC-Journalisten und Biografen Jonathan Dimbleby an und erinnerte sich an den Mangel an Menschlichkeit und an wenig Zuspruch, auch von der Königin und dem Vater. Er bezeichnete seine Mutter einst als, wenn nicht gleichgültig, so doch distanziert. Sie nannte ihn Slow Developer, Spätzünder. Echte Liebe klingt anders. Bereits 1968 diagnostizierte Dermot Morrell in seinem Buch To Be a King, die Jugend habe Charles zu einem Grübler gemacht. Das lässt sich nicht beweisen. Womöglich aber erklären diese frühen Jahre, warum Charles in der öffentlichen Wahrnehmung lange als sperrig, verschroben und sehr sensibel daherkam. Das ganze Gegenteil seines jüngeren und von den Eltern hofierten Bruders Andrew, der sich den Ruf eines Playboys erwarb. Wohingegen Charles, auch in diesen Dingen, Anschubhilfe benötigte. Die bekam er vom Großonkel und Mentor Lord Louis Mountbatten, einem Mann mit der Reputation, er könne mit seiner gewinnenden Art Geier von Leichen wegscharmieren. Der väterliche Freund riet seinem Neffen in den 70er Jahren in langen Briefen, seinen Flughafer weiträumig zu säen, vulgo so viele Damen wie möglich zu betten. Tatsächlich datete Charles hier und dort und trimmte sein dröges Image vom Feingeist Richtung Lebemann. Wahr ist, dass sich Charles bereits mit 23 in seine jetzige Frau verliebte. Die lebensfreudige, wetterfeste und anderthalb Jahre ältere Landadelige Camilla Shand. Wahr ist aber auch, dass jene Camilla, nun Königsgemahlin, von seiner Entourage als exzellentes Lernmaterial kategorisiert wurde. Geeignet zwar als Lehrmeisterin in fleischlichen Dingen, nicht aber als Gattin. Mountbatten empfahl den geordneten Rückzug. Es galt, man mag's heute kaum glauben, das mittelalterliche Mantra The future queen must not have a past. Eine künftige Königin darf keine Vergangenheit haben. Im Klartext, Jungfrau muss sie sein. Die fröhliche Camilla hatte natürlich eine Vergangenheit und machte daraus keinen Hehl. Als die beiden sich kennenlernten, soll sie recht zügig zur Sache gekommen sein und mit einer Affäre ihrer gemeinsamen Vorfahren kokettiert haben. Meine Urgroßmutter war die Mätresse deines Ururgroßvaters. Also, wie wär's? So viel zum Vorspiel. Das Nachspiel ist Geschichte. Heute weiß man, dass sich die Royals viel Ärger und diverse Umwege hätten ersparen können. Charles und Camilla waren ein Match und durften zusammen nicht kommen. Es war der gravierendste von vielen Fehlern und Missverständnissen, dessen größtes in der kolossal gescheiterten Ehe mit Diana Spencer kulminierte. Traumhochzeit. Zwei goldige Söhne in der kurzen Glücksphase danach. Ein zunehmend kühler Prinz mit zunehmend unglücklicher Prinzessin. Er verstand die Beziehung als eheliche Pflicht und die anhaltende Affäre mit Camilla als Kür. Trennung 1992, Scheidung 1996. Fast auf den Tag genau ein Jahr vor Dianas Tod in einem Pariser Tunnel. Die Bilder von Charles mit seinen Söhnen William und Harry hinter dem Sarg gingen um die Welt. Fortan hielt sich die Saga vom hartherzigen Prinzen und der armen Diana, die zwar so nicht stimmt, ins öffentliche Bewusstsein aber als Fakt eingesickert ist, woran sich die Netflix-Serie The Crown hemmungslos weidet. Diana hatte in diesem Rosenkrieg die Deutungshoheit. Sie verhöhnte Charles und führte ihn mitunter regelrecht vor. Sie nannte ihn mokant die große weiße Hoffnung oder Boy Wonder und seinen Look in vollem Ornat bei öffentlichen Auftritten lächerlich. Und sie triezte ihn mit der Mutter aller Beleidigungen, er werde nie König. Irrtum. An seiner Seite die Liebe seines Lebens, die robuste Camilla, die den neuen König bei Bedarf erdet und die es, ausgestattet mit viel Geduld und noch mehr Resilienz, schaffte, von einer der meistgehassten Frauen Großbritanniens erst zur Gattin und nun zur Königsgemahlin zu werden. Der notorische englische Boulevard ziehe sie wahlweise als Pferdegesicht, Pflaume oder Hexe, machte aber im Laufe der Zeit seinen Frieden. Wie auch die anfangs störrische Queen, die dem Paar zur Hochzeit 2005 immerhin eine Zuchtstute schenkte, sich nach der Zeremonie aber hurtig in ihre Gemächer zurückzog, um das berühmte Grand National Pferderennen im Fernsehen zu gucken. Die beiden eint, verkannt worden zu sein. Und eine späte Beliebtheit. Beide längst mehr als respektiert im Land und beide dem Leben und dessen Genüssen zugetan. Er, wie ein Kollege von der BBC trefflich beobachtete, mit dem Aussehen eines rotbäckigen Großgrundbesitzers, der seinem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert entsprungen scheint, aber zuweilen so verzweifelt klingend wie ein frustrierter Reformer, wenn er durch von der Politik vergessene Gebiete reise. Der feinfühlige Charles, sagt Tina Brown, habe vor dem unseligen EU-Referendum das Gefühl der Vernachlässigung in weiten Teilen des Landes viel eher wahrgenommen als die meisten Politiker und Journalisten aus der Westminster-Blase. Dieses Gespür für Schwingungen hilft gewiss auch im neuen Job. Auf Charles III. Wird fraglos eine interessante, vermutlich turbulente Regentschaft zukommen, daheim und unterwegs. Corona, Brexit, Krieg und Inflation. Und als wäre das nicht schon genug, drohen die Schotten mit einem zweiten Referendum über ihre Unabhängigkeit. Und Nordirland ist auf dem Weg zurück in eine Unruheprovinz. Die Stabilität der Union ist in Gefahr. Die Queen hielt den fragilen Laden zusammen, obschon auch sie mit ihrer Thronbesteigung den Vorsitz über den Niedergang von einem Empire zu einem Eiland übernommen hatte. Ihr Sohn könnte zum Konkursverwalter werden. Als letzte Bastion einstiger Größe gilt das verbliebene Commonwealth, das sich alle paar Jahre mit einem Reklam-Olympia der alten Kolonien feiert. Vor ein paar Wochen erst in Birmingham, eröffnet vom heutigen König, der den bunten Einmarsch der Athleten in dem Wissen verfolgte, dass er den Zerfall nicht wird aufhalten können. Jamaika wird gehen, und auch in Indien und Australien erschlafft der royale Mythos. Das Commonwealth ist ein Relikt, wie natürlich die Monarchie selbst. Charles, heißt es, plant ein personell stark verschlanktes Königshaus nach skandinavischem Muster, mit der Kernfamilie im Fokus und mit offenen Palästen, weniger Prunk und mehr Transparenz. Er sprach in seiner ersten Rede verblüffend oft von Wandel, erwähnte brav auch Harry und Meghan. Doch hängt über allem die Frage, was für ein König er sein wird jenseits des offenkundigen Sandwich-Status als Oberhaupt nach Mama und vor Sohn William. Über den inhaltlichen Rest orakeln die Experten. Charles ist unbestritten ein Mann mit vielen Eigenschaften. Er sorgte sich schon mit Anfang 20 um den desolaten Zustand des Planeten, und sein Interesse daran ist derart genuin, dass Joe Biden ihn am Rande des Klimagipfels in Glasgow zur Seite nahm und lobte: »Sie haben das alles auf den Weg gebracht.« Er hielt liberale Reden über den Islam zu einem Zeitpunkt, als das außergewöhnlich und mutig war. Er engagierte sich für Immigranten, während Liz Truss erklärtes Vorbild Maggie Thatcher politisch exakt das Gegenteil predigte. Er blieb einem Staatsbankett mit dem chinesischen Regierungschef fern, weil ihm die Menschenrechte wichtiger waren als die Wirtschaftsverträge der Regierung Blair. Er schüttelte dem ungehobelten Donald Trump zwar die Hand, konnte aber seinen Widerwillen nur notdürftig verbergen und sah beim Defilé so aus, als hätte er eine Portion verdorbener Miesmuscheln verzehrt. Zuletzt fand er die passenden Worte bei der Republikfeier auf Barbados, als er über die britischen Gräuel der Sklaverei sprach, die unsere Geschichte auf ewig beflecken. Und er kritisierte im kleinen Kreis die Praxis der britischen Regierung, Flüchtlinge nach Ruanda auszufliegen, als empörend. Als Prinz durfte er das. Als König aber ist er der politischen Neutralität und Zurückhaltung verpflichtet. Was nun? Was tun? Er weiß seit vielen Jahren, dass sich sein Stil ändern muss. Die Öffentlichkeit will keinen Campaigner als König, sagt der britische Verfassungsrechtler Vernon Bogdanor. Er wird nicht riskieren wollen, eine sich atomisierende britische Gesellschaft weiter zu polarisieren, sagt der deutsche Geschichtsprofessor und England-Experte Dominik Gebbert. Er muss den Spagat schaffen, einerseits das Oberhaupt der Kirche von England zu sein, andererseits aber auch das Staatsoberhaupt in Ländern, in denen es verschiedene Religionen gibt, sagt der Buchautor Andrew Morton im Sterngespräch. Mit gewohnt milder Stimme wandte sich Charles III. In seiner ersten Rede als König an seine Landsleute und sprach: »Es wird mein Bestreben sein, Ihnen mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen, wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe.« Er hörte sich fast so an wie seine Mutter vor 70 Jahren. Es war der angemessen leise und würdige Anfang einer neuen Zeitrechnung. Viel zu viele Paläste. Der Windsor-Experte Andrew Morton erwartet von Charles III. Nicht weniger als die Abspeckung der Monarchie und die Versöhnung mit Prinz Harry. Interview von David Baum. Herr Morton, es gibt diese einschneidenden Erlebnisse, etwa den 11. September, da sich jeder an den Moment erinnert, als ihn die Nachricht erreichte. Wo waren Sie am Donnerstag vergangene Woche, als die Queen starb? Ich saß zu Hause vor dem Fernseher. Es war wie ein viktorianisches Melodram. Der erste Akt, die Nachricht aus dem Palast, dass die Königin unter ärztlicher Aufsicht stehe, was alle in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Wie gefasst waren die Mitglieder der königlichen Familie? Sehr unterschiedlich. Sophie Rice-Jones, die Gräfin von Wessex, war aufgewühlt, ebenso Prinz Harry, weil er wusste, dass seine geliebte Großmutter gestorben war und er sich nicht mehr von ihr hatte verabschieden können. Nur Charles und Prinzessin Anne waren rechtzeitig nach Balmoral gefahren, um am Sterbebett zu sitzen. Es war für alle erschütternd. In ihrem Buch »The Queen« schreiben sie, »Als ich aufwuchs, war die königliche Familie wie die weißen Klippen von Dover. Unerschütterlich, unbezwingbar, allgegenwärtig. Welches Bild würden Sie heute wählen?« »Vielleicht das einer Kunstgalerie, die besondere Gemälde hat, die wir nur von Zeit zu Zeit betrachten, um uns an ihnen zu erfreuen. Es gibt weiterhin ein Gefühl der Kontinuität, aber nicht der Langlebigkeit.« Sie waren der Königin auf einer Reise 1983 auf der Yacht Britannia zum ersten Mal persönlich begegnet. Hatten Sie solche engen Momente mit Charles? »Ich habe Charles im Laufe der Jahre bei zahlreichen Gelegenheiten auf königlichen Reisen getroffen, und die erste Begegnung war ziemlich lustig. Ich arbeitete für die britische Zeitung The Daily Star, und er fragte mich, ob ich einen Sinn für schönes Englisch hätte. Ich antwortete, »Jawohl, Sir.« Daraufhin sein Tiefschlag. »Nun, warum arbeiten Sie dann für den Daily Star?« »Ein Mann mit Witz und Charme.« Charles hat sich mit einer bewegenden Rede an sein Land gewandt. Die Kommentatoren sind geteilter Meinung, wie seine Regentschaft ausfallen wird. Er wirkte auf mich sehr souverän. Auch dass er Meghan und Harry die Hand ausgestreckt hat, dass sie gemeinsam die Blumen und Trauerbekundungen entgegennehmen. Diese Mischung aus Bescheidenheit und Nachdenklichkeit sowie die Tatsache, dass er die geschäftlichen Belange der Monarchie gut im Griff hat, sprechen für ihn. Die Öffentlichkeit hat diesen Charles sein gesamtes Leben lang beobachtet und auch allzu intime Geschichten erfahren, bis hin zu sexuellen Fantasien. Wissen wir, wer dieser Mann wirklich ist? Die Queen war rätselhaft. Das Leben, das sie führte, war ein geradliniges, sehr christliches Leben. Charles hat eine Vergangenheit. Seine expliziten Telefonate mit Camilla wurden aufgenommen und öffentlich gemacht. Seine Beziehung zu Camilla war schwierig und schädlich für seine Ehe mit Diana. Aber ich denke, viele Menschen haben inzwischen akzeptiert, dass Monarchen immer so gewesen sind. Als Prinz von Wales unterschied sich Charles von seiner Mutter besonders dadurch, dass er aus seinen politischen Haltungen keinen Hehl gemacht hat. Wird er dies als souverän ablegen, oder erwarten Sie auch im Amt eine aktivere Haltung? Er ließ in seiner Rede durchblicken, dass er sich von seinen vielen Aufgaben zurückziehen wird. Bei meinen Recherchen fand ich heraus, wie sehr die Queen selbst auf eine unpolitische Art und Weise doch politisch war. Etwa als sie in den letzten Jahren ihres Lebens Umweltthemen in den Vordergrund rückte. Ich kann mir vorstellen, dass König Charles diesem Weg folgen wird, durchaus aktiv auftreten wird, vielleicht sogar eine Konferenz im Buckingham Palace zum Thema Klimawandel einberufen könnte. Könnte Charles zum grünen König werden, der die Fridays for Future Generation anzusprechen weiß? Wieso eigentlich nicht? Umweltfragen standen bei ihm immer im Mittelpunkt, besonders die biologische Landwirtschaft. Er könnte damit viel bewegen in der ganzen Welt. Die Königin hat immer betont, wie stolz sie auf dieses Engagement war. In seiner Rede richtete der König warme Grüße an seinen zweitgeborenen Sohn Harry und seine Frau Meghan, die zuletzt im Clinch mit der Familie lagen. Erwarten Sie eine Versöhnung? Jeder hofft das. Es ist fürchterlich schade, dass die Königin erst sterben musste, um die Familie zusammenzubringen. Es könnte ein Weckruf sein. Harry und Meghan hätten zu einer modernen Monarchie viel beitragen können, und sie könnten eine multikulturelle, multinationale Institution repräsentieren. Aber sie haben sich persönlich als sehr schwierig im Umgang mit dem Palast erwiesen. Ich hatte den Eindruck, dass es nicht viel Augenkontakt bei dem gemeinsamen Rundgang gab. Es sah in meinen Augen eher geschäftsmäßig aus. Aber es sind kleine Schritte. Und man kann um der Monarchie willen nur hoffen, dass sie die Sache in Angriff nehmen. Die geplante Veröffentlichung von Harrys Memoiren, für die er kolportierte Millionen kassiert hat, dürfte da nicht hilfreich sein. Ich glaube nicht, dass es die Regentschaft von Charles gefährden wird. aber seine Beziehung zu seinem Sohn. Harry hat nicht nur seine Großmutter verloren, sondern auch seine Fürsprecherin und Unterstützerin. Als sie noch lebte, konnte er einfach hineinspazieren. Das ist erstmal vorbei. Zum Zeitpunkt der Hochzeit galt Herzogin Meghan als ideale Identifikationsfigur, um das multiethnische Königreich zu repräsentieren. Warum ist das so schiefgelaufen? Harry und Meghan hatten das Gefühl, dass sie im Palast nicht die Unterstützung bekamen, die sie brauchten. Sie hatten das Gefühl, dass sie nicht gewürdigt wurden. Also griffen sie auf das Diana-Drehbuch zurück und inszenierten sich als Außenseiter. Die Königin selbst aber begegnete ihnen mit Wohlwollen, lud sie zu königlichen Anlässen. Es war alles darauf ausgerichtet, Meghan in diese schwierige Welt einzuführen. Aber ich habe den Eindruck, dass sie viel zu wenig bereit war, etwas über die Monarchie zu lernen und zu versuchen, diese Welt zu verstehen. Ein schwerer Vorwurf steht im Raum. Rassismus. Glauben Sie, dass die Anschuldigungen gerechtfertigt sind? Jeder, der die Königin persönlich kannte, sagt ganz klar, dass für sie Hautfarbe nie eine Rolle gespielt habe. Aus einem ganz einfachen Grund. Als Oberhaupt des Commonwealth war es schlichtweg ihre Pflicht, über den Ethnien und Klassen zu stehen. Sie verbrachte ihr halbes Leben damit, Menschen aus Nigeria, Ghana oder der Karibik kennenzulernen und beschäftigte Menschen aus diesen Nationen. In den 1950er und 1960er Jahren war die königliche Familie eine weiße Institution der Mittel- und Oberschicht. Aber das änderte sich im Lauf der Jahre. Elisabeth wurde 1952 Königin des Empires, verlor während ihrer Regentschaft jedoch viele Territorien. Wie haben die Menschen in den ehemaligen Kolonien und Ländern außerhalb Großbritanniens ihren Tod eigentlich aufgenommen? Ihrem Tod werden Debatten folgen. In Australien, in Kanada und in einigen der karibischen Länder wird diskutiert werden, ob Charles Staatsoberhaupt bleiben sollte. Das wurde auf den Treffen der Regierungschefs des Commonwealth bereits angesprochen. Es könnte sein, dass die Commonwealth-Länder ihre Bindungen zu Großbritannien lockern. Postkoloniale Aktivisten haben hart über die Königin geurteilt. Eine afroamerikanische Professorin twitterte, sie habe zur Kenntnis genommen, dass die oberste Monarchin eines diebischen, vergewaltigenden, völkermordenden Reichs endlich sterben würde, mögen ihre Schmerzen unerträglich sein. Können Sie solche Kommentare verstehen? Nein. Die Briten und das britische Empire waren beileibe nicht perfekt. Und einige militärische Handlungen, insbesondere in den 1950ern bei der Mau-Mau-Revolte in Kenia, mit wahllosen Bombardements der Bevölkerung, würden nach heutigen Maßstäben als Kriegsverbrechen angesehen werden. Aber das liefert keine Rechtfertigung, ein Staatsoberhaupt derart zu beschimpfen. Die Popularität von Elisabeth war oft größer als das Prestige der Krone selbst. Wie gefährdet ist die Monarchie nach ihrem Tod? Charles weiß, dass seine Hauptaufgabe darin besteht, die Kontinuität der Monarchie in der Zukunft sicherzustellen. Das gilt übrigens nicht nur für das Commonwealth, sondern auch für Großbritannien selbst, gerade für Schottland. Charles wird auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche, als geschiedener Mann. Ist eine solche Verquickung von staatlichem und religiösem Amt im 21. Jahrhundert noch angebracht? Charles sprach davon, nicht der Verteidiger des Glaubens zu sein, sondern ein Verteidiger aller religiösen Überzeugungen. Er muss den Spagat schaffen, einerseits das Oberhaupt der Kirche von England zu sein, andererseits aber auch das Staatsoberhaupt in Ländern, in denen es verschiedene Religionen gibt. Daher würde ich sagen, dass er im Lauf des nächsten Jahres sicherlich öffentlichkeitswirksame Besuche in Synagogen und in den unterschiedlichsten Gebetshäusern machen wird. In den kommenden Wochen wird es eine Aufführung der großen Zeremonielle der Monarchie geben. Das Begräbnis einer Königin, die Krönung eines Monarchen. Sind es gerade diese anachronistisch anmutenden Inszenierungen, die Identifikation schaffen? Ich war gerade im Buckingham Palace und bin sehr von der Anzahl der Trauernden beeindruckt. alle verschiedener Nationalitäten, Altersgruppen und Hautfarben. Sie machten der Königin ihre Aufwartung und jubelten Charles zu. Hier sprechen nicht die Medien, hier spricht die Öffentlichkeit. Ich denke, dass sich gerade in der Zeremonie die Zuneigung und der Respekt widerspiegeln werden, die man der Königin entgegenbringt. Das Staatsbegräbnis und die Krönung werden einen echten Übergang in Großbritannien markieren, den wir noch nicht in allen Einzelheiten erkennen. In der Serie The Crown wurde gut gezeichnet, welche Schwierigkeiten bereits Elisabeth damit hatte, die Krönungszeremonien für damalige Verhältnisse zeitgemäß zu gestalten. Erwarten Sie von Charles, dass er diese jahrhundertealte Tradition modernisiert? Charles spricht schon lange von einer abgespeckten Version der Monarchie. Zurzeit nutzen die Angehörigen und Verwandten des Königshauses viel zu viele Paläste und Ländereien für sich selbst. Sie sollten aber für alle Menschen geöffnet werden. Darin sollten Museen und freilich Theater entstehen. In den Parks sollten Picknicks stattfinden. Man muss nicht gleich den Buckingham Palace in ein Hotel verwandeln. Aber eine Öffnung muss passieren. Denken Sie darüber nach, was Prinzessin Diana sagen würde? Sie würde heute sagen, »Na ja, wenigstens haben meine Jungs für eine kurze Zeit nebeneinander auf demselben Platz gestanden.« Sie würde alles daran setzen, um die Beziehung zwischen William und Harry zu kitten. Sind Sie selbst überzeugter Monarchist? Anfangs war ich der Monarchie gegenüber ambivalent eingestellt. Aber mir ist klar geworden, dass sie einen wichtigen Platz in der Politik einnimmt. Ihre zeremonielle Seite kann helfen, zu vereinen, statt zu trennen. Es gibt so viele Muslime beispielsweise, die loyal gegenüber der Institution der Monarchie sind. Die Art von Trumpscher Dystopie, die Amerika umgibt, wäre in Großbritannien schwieriger. Die Menschen versammeln sich in Zeiten nationaler Trauer vor dem Buckingham Palace und nicht vor Downing Street. Ins Ungewisse. Solange sie da war, war Hoffnung. Umso härter trifft die Briten der Verlust der Queen in ihrer schwersten Krise seit dem Krieg. Von Dagmar Seeland. Die Party-Deko hat die Jubilarin überlebt. Jedenfalls in Dartford, in der Grafschaft Kent. In der Fußgängerzone der Stadt, 116.000 Einwohner, gelegen an der Themsemündung, flattern an diesem Septemberfreitag noch die Union Jack-Wimpel im Wind, die sie hier vor 3 Monaten aufgehängt hatten. Überbleibsel der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin. Arbeiter sind eilig damit beschäftigt, die Girlanden einzuholen. Unpassend seien die jetzt, sagt einer, als sei ihm das peinlich. Der Geist der unbeschwerten Jubiläumsfeiern ist verflogen. Wie ein Schock sei die Nachricht vom Tod Elisabeths II. Über die Menschen von Dartford gekommen, sagt der Filialleiter vom Pfandleihhaus nebenan. So lange sei sie da gewesen, dass es vielen hier unvorstellbar schien, sie könne eines Tages nicht mehr da sein. Trotz ihres hohen Alters. Es kommt noch etwas dazu, das der Pfandleiher aus erster Hand kennt. Die Not ringsum im Land, auch in Dartford, wo die Kinderarmut bei rund 30% liegt, was noch kein Spitzenwert ist. Viele hier müssen schon jetzt entscheiden, ob sie essen oder heizen. Für beides reicht das Geld nicht mehr. Seit ein paar Monaten habe er mehr Kunden, die Eigentum gegen Bares verpfändeten, als solche, die nicht ausgelöste Pfandstücke aufkauften. An den hohen Preisen liege das. Und ich fürchte, im Herbst wird es noch schlimmer. Der Tod ihrer Queen bedeutet für die Briten viel mehr als nur den Verlust eines Staatsoberhauptes. Die milde, lächelnde Monarchin war für viele der 67 Millionen Inselbewohner allein dank ihrer Dauerpräsenz die personifizierte Gewissheit, dass sich alles wieder zum Guten wenden würde. Irgendwie. Trotz der tiefen Rezession, welche die eigene Zentralbank ihnen vorhersagt, trotz der explodierenden Energiepreise, die hier noch höher steigen als im Rest Europas, trotz möglicher 22% Inflation, auf die das Land im kommenden Jahr zusteuert. Die Gewissheit fehlt nun. Keep calm and carry on. Das fällt den Briten seit dem Donnerstag vergangener Woche merklich schwerer. Es ist, als hätte die Nation mit dem Tod Elisabeths II. Ihren letzten großen Halt verloren. Die Identifikationsfigur, die seit Jahrzehnten allen Fliehkräften der Zeitläufe widerstanden hatte. Man kann diesen Verlust, dieses Gefühl der Haltlosigkeit vielerorts im Land spüren in diesen Tagen des Abschieds. Vor dem Buckingham-Palast, wo der Strom der Trauernden nicht abreißt. Im schottischen Balmoral, wo sie der toten Queen schweigend Spalier standen, nicht wissend, ob die Union mit den Nordiren, Walisern und Engländern die Regentschaft ihres Nachfolgers überdauern wird. Und auch hier, in der südöstlichen Grafschaft Kent, gelegen zwischen London und der Nordsee. Die Gegend ist wie ein Mikrokosmos des Königreichs. Relativ arm im Norden, reich im Süden. Die Bevölkerung alternd und geplagt von den Folgen des Brexit. Für den hatte die überwältigende Mehrheit hier vor 6 Jahren gestimmt. Nun stauen sich vor Dover kilometerweit die LKW mit Exporten in Richtung EU. In einer Nebenstraße der Dartforder Fußgängerzone warten 8 Motorrollerkuriere auf Aufträge. Normalerweise stünden hier nicht so viele, doch seit dem Sommer sei das anders, sagt eine von ihnen, eine zierliche Frau namens Christina. Die Leute bestellen viel weniger Essen als früher. Sie sind unsicher, sparen, wo es geht. Seit dem Tod der Queen wachsen Christinas Sorgen. Das Land ist ohnehin in einem schlimmen Zustand, und nun das. Wie die meisten Briten leidet auch sie unter den exorbitanten Energiepreiserhöhungen. Um 54% kletterten die Kosten für Haushalte im April. Einen weiteren Anstieg um 80% konnte die neue Regierung gerade noch eindämmen, für ein Jahr. Niemand weiß, wie es danach weitergeht. Das ist das eine Problem. Das andere, sagt Christina, sei der Rassismus in Dartford, der seit dem Brexit zugenommen habe. Ihr Mann ist Brasilianer, wie die meisten Kuriere hier. Sie lernte ihn kennen, als sie bei McDonald's gegenüber zum Mindestlohn arbeitete. »Werde doch Kurier«, riet er ihr. »Du verdienst besser und kannst dir deine Zeit selbst einteilen.« Nun sind die Kunden überrascht, wenn sie statt eines Brasilianers Christina sehen. Dann verfallen sie in Hasstiraden über diese Emigranten. Ein Königreich unter Charles kann sich Christina schwer vorstellen. Sie hält ihn für etwas archaisch. Auch von der neuen Premierministerin erwartet Christina nicht viel. So geht es den meisten ihrer Landsleute. Nur 12% der Briten glauben, dass Liz Truss, die neue in der Downing Street, eine gute Regierungschefin sein wird. Selbst in der eigenen Partei kann sie bisher keine Mehrheiten hinter sich scharen. Michael Gough, einstiger Brexit-Weggefährte von Boris Johnson, höhnte, ihr Programm sei ein Urlaub von der Realität. Die Times verglich die Entscheidung, Truss zu Johnsons Nachfolgerin zu küren, mit dem Kauf eines Döners am Ende einer durchzechten Nacht. Man ist fest überzeugt von dieser Idee, bis man in den geöffneten Fladen schaut. Eine knappe Autostunde östlich von Dartford liegt das Seebad Whitstable, von Wochenendausflüglern traditionell geschätzt für seine schmackhaften Austern. Heute ist die 33.000 Seelenstadt zum Zufluchtsort für großstadtmüde Familien aus London geworden. Whitstable wirkt wie ein gentrifizierter Gegenentwurf zum strukturschwachen Dartford. In der hübschen Hauptstraße mit den vielen kleinen Shops hat jemand am Fuße eines Graffiti der Queen Blumen niedergelegt. Gegenüber, im Schaufenster von Brown's Flower Shop, steht ein Foto der gekrönten jungen Elisabeth II. Auf einer Union Jack-Fahne, daneben ein Blumenstrauß in blau-weiß-rot. Ein kleiner Schrein für die Monarchin. »Glauben Sie, jemand könnte das anstößig finden?« fragt Floristin Rosalind verunsichert. »Heutzutage weiß man das nicht mehr so genau. Alles ist anders als früher.« Auch aus dem Fenster vom Wheelers, dem ältesten Austernrestaurant der Stadt, lächelt eine junge Königin Elisabeth II. »Sie war einmalig eine britische Institution«, sagt Chefkoch Mark Stubbs. In seiner Stimme schwingt Stolz mit. »Mit ihr geht ein Stück Geschichte zu Ende.« Er glaubt, dass sich das Land und das Commonwealth nun sehr verändern würden. Australien plant schon, eine Republik zu werden. Hat er Vertrauen in König Charles? Er überlegt kurz. Doch, ich glaube schon. Zum Staatsbegräbnis am kommenden Montag will der Austernwirt nach London fahren. Die nahende Rezession spüren sie im Wheelers schon. Ausgehen ist für viele Luxus. Daran sparen die Leute zuerst, sagt Stubbs. Hinzu kämen die hohen Energiekosten. Der Tod der Queen kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Wir haben eine neue Premierministerin, steigende Lebenshaltungskosten. Unser Land hat so viele Probleme. Manchen Kleinunternehmern wurden im August geradezu absurde Preiserhöhungen angekündigt. Pubs posteten die Rechnungen auf Facebook. In einigen Fällen schossen sie von 12.000 Euro auf über 130.000 Euro pro Jahr. Und schlossen gleich, prophylaktisch. Der Energiepreisdeckel, den die neue Premierministerin als erste Amtshandlung zu verkünden gezwungen war, für manche kam er schon zu spät. Truss selbst indes könnte der Schockzustand, in den das Land zwei Tage nach ihrer Ernennung durch die schon sichtlich geschwächte Queen gefallen ist, zu Pass kommen. So wie Tony Blair sein Auftreten nach dem Tod von Diana einen glatten Start in der Downing Street bescherte, könnte der Tod der Queen Truss helfen, sich zu etablieren und Sicherheit zu finden, schrieb Guardian-Kolumnist Simon Jenkins. Wie zum Beweis feuerte Truss an Tag 2 nach Ableben der Monarchin gleich einen hochrespektierten Staatssekretär im Finanzministerium. Uns steht ein schwieriger Winter bevor, sagt auch Ailey, die mit ihrer Freundin Kendra in Tunbridge Wells, eine gute Autostunde landeinwärts von Whitstable, einen Tisch im Pub The Ragged Trousers ergattert hat. Viele, die hier leben, pendeln zur Arbeit ins 50 Minuten entfernte London. In den Restaurants und Pubs der eleganten Flaniermeile The Pentiles läuft das Geschäft. Doch die Stimmung ist gedämpft. »Ich werde die Weihnachtsansprache der Queen vermissen«, sagt Ailey. Die jungen Frauen sind Fans der Netflix-Serie The Crown. Die Geschichte um Charles, Camilla und Diana lernten sie, wie viele ihrer Generation, erst durch deren Fiktionalisierung kennen. Entsprechend schockiert waren sie, als Camilla den Titel Queen Consort erhielt. Wenn man bedenkt, wie sie zu dieser Position kam. Ailey ist 25 und wohnt noch bei den Eltern, obwohl sie arbeitet. Eigentlich wollte sie dieses Jahr ausziehen, doch in der Gegend kann sie sich keine Wohnung leisten, trotz Studienabschluss und Vollzeitstelle. Kendra, klug und eloquent, ging gar nicht erst zur Uni. Studiengebühren von fast 11.000 Euro kann ich nicht bezahlen. Unsere Generation ist gefangen in dieser Spirale von stagnierenden Löhnen und völlig überteuertem Wohnraum, sagt Kendra. Und da fragen die Leute noch, warum wir keine Kinder wollen. Sie erzählt von einer Freundin, die in der Notaufnahme des Krankenhauses arbeitet. Sie sagt, es fehlt dort fast an allem. Sie können den Patienten kaum noch helfen. Zum Arzt gehe sie nicht mehr. Wozu? Die jungen Frauen fühlen sich verraten von der Politik und sind enttäuscht vom Brexit. Sie haben uns da mal sehr geschickt belogen, sagt Kendra. Und nun haben wir eine weitere unbeliebte Premierministerin und wurden nicht einmal gefragt, ob wir sie wollen, sagt Ailey. Die Freundin nickt. Ich wünschte, sagt sie, wir wären mehr wie die Franzosen. Und gingen für unsere Rechte auf die Straße.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 72 42. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04 10 Leipzig. Telefon 0341 71 13 120. Fax 0341 71 13 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brail. Und per E-Mail im Brail-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 05 00 00 00 01 83 25 01. BIC BF SW DE 33 LP Z.